49 am 23. Trinitatis-Sonntage, die Erweckung der Tochter des Jairus. Matthäus 9, Vers 18 bis 19, 23 bis 25. Es kam der Oberst in einer, fiel vor Jesus nieder und sprach: Herr, meine Tochter ist jetzt gestorben. Komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Und Jesus stand auf und folgte ihm nach und seine Jünger. Als er in des obersten Haus kam und die Pfeifer und das Getümmel des Volks sah, sprach er zu ihnen: Weichet, denn das Mägdlein ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als aber das Volk ausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand. Da stand das Mägdlein auf. Den 30. April 1872. Dieses Kapitel handelt wieder von Heilungen, teils durch Auflegen der Hände, teils durch den festen Glauben der Leidenden. Und unser Text behandelt sogar die Wiedererweckung der toten Tochter eines Obersten, der so viel Glauben und Vertrauen auf meine Macht hatte, dass, wie das Evangelium sagt, er mich bat, in sein Haus zu kommen, damit seine Tochter durch Auflegung meiner Hände lebendig würde. Seht, wo sich so viel Vertrauen zu mir zeigt, da kann ich nicht anders, als dem Flehenden seine Bitte zu gewähren, um allen zu zeigen, was man durch unbedingtes Vertrauen auf mich erlangen kann. Wenn ein Kind mit Inbrunst seinen Vater um Erfüllung seiner Wünsche bittet, so erhört er es gewiss. Was vom rechten Glauben schon früher gesagt wurde, bezieht sich auch auf diesen Akt der Totenerweckung, und es wäre überflüssig, dasselbe zu wiederholen. Diese Beispiele zeigen euch alle nur zu deutlich, welchen Weg die Menschen einschlagen sollen, um der Erfüllung ihrer Wünsche, vorausgesetzt, dass sie gerecht sind, gewiss zu sein. Wenngleich ich in jenen Zeiten körperlich sichtbar diese Handlung vollbrachte, so kann nichtsdestoweniger jetzt das Gleiche geschehen. Denn der Körper gibt hier nicht den Ausschlag, sondern mein Geist. Wie er dort unter meinen Jüngern und Verehrern meines Wortes weilte, so ist er auch bei euch. Nur die Sichtbarkeit meiner Person mangelt. Diese dürfte euch aber, die ihr wisst, wer ich eigentlich bin, nur stören. Bei meinen Jüngern und dem mir nachfolgenden Volk war das anders, da sie in mir wohl einen mächtigen Propheten oder den von ihnen erwarteten Messias, aber nicht den Herrn der Schöpfung, der alles erschaffen hat, zu sehen glaubten. Was die Erweckung der Tochter des Obersten betrifft, so war sie der Lohn für den unbegrenzten Glauben des Vaters und zugleich ein Wegweiser und Fingerzeig für die erweckte Tochter. Dieses körperliche Erwecken in jener Zeit ist dem Geistigen der Jetztzeit entsprechend. Denn was in jener Zeit durch mich geschah, bewirkt und von mir gesprochen wurde, das geht jetzt wieder vor sich, nur in geistiger Beziehung. In jenen Zeiten zog ich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, predigte, heilte und tat Gutes, gab den halb Eingeschlafenen wieder Anregung und erweckte körperlich und geistig Tote, und auch jetzt. Schon seit langer Zeit geschieht das Gleiche. Überall erwecke ich durch einen unbewussten Trieb der Seelen innerste Eigenschaften, erwecke durch Verkettung von Verhältnissen, durch Unglücksfälle und Leiden aller Art die Menschen, auf dass sie nicht ganz vergessen, dass sie aus mehr als einer Substanz geformt sind, und damit sie das Geistig-Seelische nicht ganz hinweg leugnen. Überall treibe ich wie bei dem Obersten die Pfeifer und Schmauser, welche einer toten Feier sogar den Anschein einer fröhlichen Szene geben wollen, aus dem Hause. Das Leben und sein Zweck sind zu ernst, als dass man mit seinen Perioden und Wechselfällen wie mit Kinderspielsachen tändeln dürfte. Es muss, ehe die wahre Einsicht kommt, im innern Hause stille werden, damit die Seele Zeit gewinnt, sich in ihrer Lage wieder zurechtzufinden, damit sie nach und nach darauf aufmerksam gemacht werden kann, wie wenig Gehalt und Dauer im Weltlichen ist, damit sie das Geistige vorzieht und keine Mühe und kein Opfer scheut, sich dieses anzueignen. So erwecke ich manche von seinem geistigen Schlaf. Ich lege ihm meine Hand auf oder rühre ihn nur mit einem Finger an, damit er nicht ganz verloren gehe und im Materiellen seinen geistigen Untergang finde. Denn aus dieser Nacht ist nur ein langsames Erwachen möglich. Wie ich zu den Umstehenden sagte, das Mägdlein ist nicht tot, sondern es schläft nur, so zeige ich auch jetzt den Menschen oft, dass manche dem Anschein nach die verdorbensten Menschen nur in den geistigen Schlaf versunken sind und es des rechten Weckrufs bedarf, um diese Lethargie zu beheben und aus dem Siebenschläfer einen tätigen Arbeiter in meinem Weinberg zu machen. Wie viele habe ich schon erweckt, die es mir jetzt tausendmal danken, wenngleich die Art und Weise des Erkennens nicht nach ihrem Geschmack war. Jedoch, gemäß der geistigen Individualität, waren oft Reizmittel nötig, die allein den Endzweck zu fördern vermochten. Auch euch, die ihr alle in einen gemächlichen Geistesschlaf eingewiegt wart, indem ihr euch eure Glaubensanschauung so bequem wie möglich machtet, habe ich durch verschiedene Mittel erweckt, um die ruhenden Eigenschaften der Seele wieder in Anregung zu bringen. Auch unter euch legte ich so manchem meine Hände auf und manchen berührte ich mit dem Finger. Je nachdem der eine eine leise, der andere eine stärkere, einflussreichere Berührung nötig hatte, um zur Erkenntnis zu kommen, wo er eigentlich steht und wie viel ihm noch fehlt, um zu dem angestrebten Ziel zu gelangen oder es wenigstens zu erkennen. Da mein euch vorgestecktes Ziel nicht so nahe und nicht so leicht zu erreichen ist, so musste ich bei euch, so wie ich einst die Musikanten bei Trauerfällen auswies, zuvor die altangewöhnten Vorurteile ausmerzen, ehe zur Kenntnis meiner Lehre geschritten werden konnte.